ARD.
Es gibt ja diesen schönen Spruch, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Und würde uns Landwirten und Milchviehhaltern der Job nicht Spaß machen, dann würden wir dafür nicht aufstehen. Ich als junge Landwirtin mache mir natürlich Sorgen, wie sieht das in der Zukunft aus? Ja, also wenn wir jetzt mal kurzzeitig niedrige Preise haben, dann kann man da viel drüber hinwegsehen. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das langfristig aus? Das sind schon natürlich Dinge, die einem auch irgendwie Sorgen bereiten.
Das ist Lotta. Ihre Familie hat einen Milchviehbetrieb im Landkreis Friesland mit 500 Kühen. Und ihr habt es ja bestimmt mitbekommen und es auch schon selbst im Supermarkt gesehen, die Milchpreise sind im Keller. Und in dieser Folge erzählt uns Lotta, was das für sie und ihre Familie bedeutet.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Mowitz.
Wie viel Milch trinkst du pro Tag, Maja?
Dadurch, dass ich sehr gerne Kaffee trinke, starte ich morgens schon mal mit Milch. Ich esse aber auch vor allem sehr viel Käse. Also Milchprodukte sind in meinem Alltag schon sehr vorhanden. Wie sieht's bei dir aus?
Ich würde mal sagen, so einen halben Liter pro Tag kommt hin. Also ich trinke eigentlich viel Milch, seit ich klein bin. Ich bin total Milchtrinker als kleiner Junge, obwohl ich weiß, dass Milch gefährlich ist, weil jetzt kommt der Gag. Ich kann mich an die ersten Jahre nicht erinnern. Der alte Milchgag. Ja, herzlich willkommen zu 63 Hektar. Es geht um Milch heute im Landwirtschaftspodcast Nummer 1 der Herzen. So toll, dass ihr wieder mit dabei seid, liebe Hektis, so nennen wir euch ja, die regelmäßig 63 Hektar hören. Und wir heißen natürlich auch alle willkommen, die zum allerersten Mal mit dabei sind. Kommt ruhig ein bisschen näher. Wir beißen nicht, wir sind ganz lieb, wir haaren wenig und wir schmutzen auch nicht.
Und wir reden nicht nur über Milch, sondern auch über Butter, weil ich glaube, da ist es den meisten Hektis aufgefallen, dass es jetzt gerade besonders günstig war, wenn man einkaufen war. Aber ist dir das auch aufgefallen, Kuhlage?
Ich weiß, dass die Butter mal sehr, sehr teuer war. Ich weiß, ich habe schon mal für ein Stück Butter 2,40 Euro, 2,50 Euro bezahlt und jetzt auf einmal sind wir wieder bei so einem Euro ungefähr. Mhm. Über sowas reden wir hier bei 63 Hektar, weil wir uns zum Ziel gesetzt haben, mit diesem Podcast ein bisschen mehr zu verstehen, mehr von Landwirtschaft zu verstehen, mehr wie Landwirte ticken, mehr wie Landwirtschaft funktioniert. Und ich sage bewusst verstehen, nicht zu verwechseln mit Verständnis haben, das ist was anderes. Ich finde, das kann jeder selber entscheiden, ob man dafür Verständnis haben will oder nicht. Aber verstehen sollte man es, um sich ein Urteil zu bilden. Dafür sind wir da. Ich gucke immer so ein bisschen mit der Verbraucherbrille drauf. Bin Andreas Kuhlage, eigentlich Radiomoderator. Und die andere Perspektive, die hat Maja.
Genau, das ist meine Perspektive. Maja Mowitz. Ich bin studierte Landwirtin und komme selber von einem konventionellen Ackerbaubetrieb. Also offensichtlich halten wir keine Kühe und deswegen haben wir uns heute auch eine andere Landwirtin eingeladen, die Milchviehhalterin ist.
Ja, bevor wir aber ins Thema tiefer einsteigen und uns angucken, warum Milchpreise so sind, wie sie sind und was das mit Landwirten macht und gerade mit unserem Gast, darüber sprechen wir gleich. Aber erstmal hast du unsere beliebte Rubrik.
Majas Landwort.
Ich mag, dass du unsere sagst, nicht immer nur meine Liebe. Lieblingsrubrik.
Unser aller Freud und Leid.
Und ich habe das Landwort mitgebracht, Strohverteilung. Und ich kann dir sagen, wenn du jetzt Chatty fragst, die lügt dich an. Die wird es dir falsch erklären.
Wirklich?
Das war für dich gecheckt.
Okay. Also, Strohverteilung. Da stellt sich mir natürlich gleich die Frage, warum liegt hier Stroh rum? Ja, Strohverteilung. Strohverteilung ist relativ einfach. Wir reden ja heute über Milch. Milch kommt aus Kühen. Kühe leben hauptsächlich im Stall, zumindest in der konventionellen Landwirtschaft meistens. Und im Stall muss Stroh liegen, oft zumindest bei den Kälbern, damit die es gemütlich haben. Und das muss eine gleichmäßig verteilte Strohdecke sein. Sonst fühlen sich Kühe unwohl und dann sinkt die Milchleistung. Und damit die Strohverteilung möglichst gleichmäßig stattfindet, gibt es eine sogenannte EU-genormte Strohverteilungsrichtlinie.
Die ja, sicher.
Klar. Und die legt fest, wie gleichmäßig das Stroh verteilt wird. Und da gibt es auch Strohverteiler. die übernehmen das dann und das wird dann immer so wieder mal hier mal ein bisschen rieselt, da mal ein bisschen rieselt, damit alles immer schön gleichmäßig gerade ist. Das ist die Strohverteilung. Richtig?
Nee, ich wusste, dass du damit, wenn du an Stroh denkst, dass du eher an den Stall denkst. Wenn wir von der Strohverteilung sprechen, dann wirst du dabei meistens Ackerbauern dabei erwischen, die sich nämlich mit dem Strohmanagement beschäftigen. Denn wenn wir ernten, also mit dem Drescher über die Felder fahren, dann weißt du ja, dass mittlerweile das Mähwerk vorne schon 13 Meter breit ist. Ja? Und wenn du mal darauf achtest, die wollen ja eigentlich nur das Korn und hinten spuckt dann der Mähdrescher wieder Stroh aus.
Ja.
Und da geht es um eine gleichmäßige Strohverteilung, denn nach dem Getreidefeld wollen wir wieder was aussehen und wenn da überall Haufen sind, dann hat die Kultur danach Schwierigkeiten beim Aufgehen und die Bodenbearbeitungsgeräte verstopfen, wenn da überall so kleine Strohhaufen sind. Das heißt, die Strohverteilung ist für uns Landwirte im Ackerbau sehr, sehr wichtig.
Das ist die Strohverteilung, hat gar nichts mit dem Stall zu tun.
Ja, aber ChatGPT hätte genau das gleiche wie du gesagt.
Ich hätte erwartet, dass ChatGPT irgendwas mit Stroh rum vorschlägt und es geht darum, dass die Bauern regelmäßig einen Schnaps trinken oder so.
Ah ja.
Nicht so, ne?
Nee, das hätte ich noch mehr von dir erwartet. Sehr also, schön.
Prost, da sind wir schon beim Thema. Nehmt euch mal ein Glas Milch, stoßt mal wieder an. Die Milch macht's und wir machen heute mal uns Gedanken über die Milchpreise.
So sieht's aus, denn uns hat ein Hekti geschrieben und wir möchten ja euch, liebe Hektis, immer integrieren und uns hat Heike geschrieben und sie schrieb, ich lebe jetzt im Rheinland, aber vor über 30 Jahren im Landkreis Cuxhaven auf dem Land. Mich interessiert das Thema Milchpreis. Ich ärgere mich über das ständige Rauf und Runter der Milchpreise und Molkereiprodukte. Was bleibt bei den Bauern? Ich kaufe nur Bioprodukte in der Hoffnung, dass die Kühe nicht ausgesaugt werden.
Wow, da steckt viel drin in dieser Frage. Ich hoffe, dass wir das alles heute beantworten können. Wenn ihr eine Frage habt, schickt uns auch gerne mal was über 63hektar@ndr.de. Die Milchpreise gehen manchmal rauf und manchmal gehen sie runter. Und als Verbraucher freue ich mich natürlich, wenn die Milchpreise im Keller sind, weil ich meine, wer gibt schon gerne so viel Geld für Lebensmittel aus? So. Ich weiß aber natürlich, dass es nicht so einfach ist, denn wenn ich wenig für Milch ausgebe, dann kommt am anderen Ende wenig an. So, und dazwischen.
Das ist schön, dass du dir darüber Gedanken machst.
Ja. Mhm. Und gleichzeitig kann ich aber nichts dafür, dass ich natürlich auch erstmal zu den Produkten greife, die ein bisschen günstiger sind. Ich glaube, da sind wir alle irgendwie gleich. Kein Mensch würde jetzt erstmal sagen, nee, ich kaufe auf jeden Fall das Teure. Ja, warum? Weiß ich auch nicht. Also,
bei Umfragen, bin ich mir ziemlich sicher, kreuzen ganz viele an. Doch, doch, ich bin immer sehr darauf bedacht.
Ja, aber komm, ganz ehrlich.
Also, hochqualitative Produkte.
Ja, wir wollen ja die hochqualitativen Produkte, aber wir wollen trotzdem wenig dafür bezahlen. So, das Problem ist, man denkt ja immer so, ich bezahle, nehmen wir mal an, die Milchpreise sind hoch, dann bezahle ich sehr viel dem Bauern dafür. Und das stimmt ja nicht so. Dazwischen gibt es ja auch noch so ein paar Leute, die dazwischen mitverdienen, aber darüber reden wir später noch ein bisschen mehr.
Ja, ich dachte mir, bevor wir gleich unseren Gast sprechen lassen, vielleicht ist es einmal ganz interessant, das Thema Milchviehhaltung und die Relevanz in Deutschland so ein bisschen einzubetten. Und da kann ich sagen, dass Milchviehhaltung der wichtigste Betriebszweig in der deutschen Landwirtschaft ist, noch vor der Schweinemast. Hättest du das gedacht?
Nee, hätte ich nicht gedacht. Aber das kann man erahnen, weil wenn man gerade durch Norddeutschland fährt, gibt es ja wahnsinnig viele Weiden. Da stehen im Sommer Kühe und man sieht auch Ställe und Kühe. Und viel Milch kommt auch aus Norddeutschland, ne?
In Niedersachsen kommen rund 800.000 Tiere, aber die Hochburg in der Milchviehhaltung liegt in Bayern mit 1,1 Millionen Tiere.
Wirklich?
Mhm. Und Deutschland ist der größte Milcherzeuger in der EU. Also jeder vierte Betrieb hier in Deutschland ist ein Milchviehbetrieb. Das ist vielleicht auch interessant für unsere Hektis. Der Biomilchanteil in Deutschland liegt etwa nur bei 4,5%. Also daran sieht man, es ist wirklich ein ganz, ganz geringer Teil. Und heute sprechen wir auch über die konventionellen Preise, weil sich die Biopreise nicht verändert haben.
Genau, die Biopreise sind relativ stabil geblieben. Nur bei den konventionellen erzeugten Milchprodukten gibt es Schwankungen und bei dem Milchpreis. Warum das so ist? Darüber haben wir mit einem Professor gesprochen. Bernhard Brümmer ist Agrarökonom an der Uni Göttingen, da wo unsere Maya studiert hat. Und der war auch schon mal bei uns im Podcast zu Gast in der Folge Zölle, Steuern, Handelsabkommen, Landwirtschaft und der globale Markt. Der Mann kennt sich also aus. Und die erste Frage an ihn war, warum sind die Preise denn überhaupt so niedrig gerade?
Also in den letzten Monaten war Milch eher knapp. Das hatte in verschiedenen Ländern mit Wetterbedingungen zu tun. Das hatte in Europa auch was mit Blauzungenkrankheit zu tun. Das waren also Faktoren, die letztlich die Angebotsmenge eher begrenzt haben. Diese sind jetzt in wesentlichen Regionen aufgelöst und auch in Europa hat sich das Angebot halt deutlich ausgeweitet. Wenn die Preise vorzüglich erscheinen, dann ja, bemühen sich die landwirtschaftlichen Betriebe, die Milcherzeuger auch, ihre Produktionspotenziale vollständig auszuschöpfen oder auszuweiten.
Klar, das liegt irgendwo auf der Hand, dass die Landwirte sehen, dass man gutes Geld verdienen kann. Seit Herbst ist es jetzt aber gekippt und es hat sehr viel Milch auf dem globalen Markt gegeben und das Ergebnis sehen wir, die Preise sind gesunken. Aber so ein Liter Milch, der jetzt im Supermarkt, sagen wir mal, bei den Discountern so um die 1 Euro kostet, wie entsteht so ein Milchpreis überhaupt?
Das kommt zunächst mal darauf an, mit welcher Molkerei der Landwirt zusammenarbeitet. Wir haben ja sowohl private Molkereien als auch Genossenschaftsmolkereien. Und bei den Genossenschaftsmolkereien, die insbesondere in Norddeutschland deutlich bedeutender sind, ist es so, dass der Preis aus der Verwertung der Milch, der angelieferten Milch, letztendlich als Residualgröße, als Restgröße ermittelt wird. Das heißt, die Molkerei weiß, sie hat eine bestimmte Milchmenge in einem Monat zur Verfügung, schließt dann schon mal mit dem Handel und das ist sowohl der Lebensmitteleinzelhandel als auch möglicherweise exportorientierte Unternehmen Verträge ab. Und in der Gesamtverwertung ergibt sich dann abzüglich der Kosten, die die Molkerei dafür hat, dann ein Betrag, der an die Landwirte ausgezahlt werden kann. Der Einzelhandel sorgt sozusagen für eine gewisse Basis und das sind quantitativ gesehen auch die größeren Mengen, die in den Einzelhandel gehen, sind für die kurzfristigen Preisdynamiken aber nicht so entscheidend. Da ist es wirklich entscheidender, was auf den internationalen Märkten los ist.
Ah, okay, also der internationale Markt spielt da auch eine Rolle. Zusätzlich zum Einzelhandel und natürlich auch den Molkereien und den Erzeugern, eben den Landwirten. Was ist denn jetzt Ihre Prognose? Wo geht's mit den Preisen hin?
Ich sehe nicht, dass wir ganz schnell wieder zu ganz hohen Milchpreisen in Europa kommen. Das liegt auch wiederum an diesen Preisfindungsmodellen, die wir haben, die für die Milcherzeuger ausgezahlten Preise laufen den internationalen Entwicklungen und auch den europaweit an den Spotmärkten beobachtbaren Entwicklungen immer so ein bisschen hinterher. Das heißt, wenn es tatsächlich zu einer Stabilisierung kommt, dann dauert das erst ein bisschen, bis das bei den Milchauszahlungspreisen angekommen ist. Und wenn es eine Erholung geben sollte, die ich allerdings nicht ganz schnell, vielleicht in der zweiten Jahreshälfte, vorher jedenfalls nicht sehe, dann dauert es auch wieder ein bisschen.
Die Politik könnte da ja eingreifen. Es gibt da verschiedene Instrumente. Zum Beispiel könnte die EU Landwirten Fördergelder auszahlen, damit sie Milchprodukte wie zum Beispiel Butter jetzt lagern und nicht auf den Markt bringen. Also sowas ginge als Steuerungselement. Was ist denn Ihre Philosophie dazu?
Die Händler sagen immer, das beste Mittel gegen hohe Preise sind hohe Preise, weil sie eben halt eine Angebotsreaktion auslösen. Dem Händler sind hohe Preise lieber als niedrigere Preise, weil er da meistens besser mit seinen Margen hantieren kann. Aber das Argument an sich gilt in die Gegenrichtung auch. Niedrige Preise regulieren sich in einem funktionierenden Markt irgendwann auch selbst.
Vielen Dank an Professor Bernhard Brümmer von der Uni Göttingen. Er ist Agrarökonom und ich fasse mal zusammen. Also die Milchpreise sind jetzt gerade im Keller, weil es einfach ein Überangebot gibt oder ein sehr, sehr großes Angebot. Der Milchpreis setzt sich zusammen aus dem, was der Einzelhandel damit macht, was die Molkereien draufschlagen und der internationale Markt hat auch noch Einfluss auf den Preis. Und er sagt halt auch, dass es sich wahrscheinlich jetzt erstmal nicht weiterentwickeln wird, sondern dass der Milchpreis gering bleiben wird. Tja, das ist ein knallhartes Geschäft mit der Milch und das bringt einige Landwirte wirklich an ihre Grenzen. Und darum geht's auch in einem anderen Podcast, den ich euch wirklich ans Herz legen möchte. Das können wir auch mal machen, ein bisschen Werbung für einen anderen Podcast. Landwirtschaft am Limit von der Podcast-Reihe 10 Minuten Wirtschaft. Da erfahrt ihr so, wie andere Landwirte mit diesem Preisdruck umgehen. Den Podcast machen die Kollegen von NDR Info. Und das Coole an dem Podcast ist, er ist nur 10 Minuten lang. lang. Und da könnt ihr mal fix reinhören. Zwischen Zähneputzen und Frühstück gibt es 10 Minuten Wirtschaft in der ARD-Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt. Wir haben euch den Link zur Folge natürlich auch in die Shownotes geschrieben. Hört mal rein.
Genau, und damit wir jetzt mal so ein paar Zahlen vor Augen haben. Letztes Jahr im Sommer lag der Milchpreis bei 55 Cent ungefähr im August. Und jetzt Anfang des Jahres ist es teilweise unter 40 Cent. Und man weiß, dass ein Landwirt, damit es irgendwie produktionsgedeckt überhaupt ist, mindestens 42 Cent kriegen muss. Also die haben gerade schon echt schwere Zeiten.
Das heißt, theoretisch machen sie unterm Strich
Verluste.
Verlust. Wie kommen Landwirte und Milcherzeuger damit klar? Darüber reden wir jetzt mit unserem Gast, Maya. Wen hast du mitgebracht?
Ja, wir haben Lotta Kaper da. Wie schön, dass du gekommen bist. Erzähl uns mal, du bist Landwirtin, Milchviehhalterin. Wie können wir uns deinen Betrieb vorstellen?
Ja, ganz lieben Dank erstmal, dass ich hier sein darf. Genau, mein Name ist Lotta Kaper. Ich bin mittlerweile 23 Jahre jung und studiere zurzeit noch auch in Göttingen Agrarwissenschaften. Somit ist Herr Brümmer mir auch bekannt. Und ich hatte das große Glück, auf einem Milchviehbetrieb an der Nordseeküste, an der niedersächsischen Nordseeküste im wunderschönen Friesland groß zu werden. Und da melken wir eben mittlerweile 500 Kühe konventionell an 8 Robotern, um mal so ein bisschen sich vielleicht vorzustellen zu können, wie es bei uns zu Hause auf dem Hof aussieht. Genau, und da bin ich jetzt immer mal, also wie gesagt, ich studiere noch und nebenbei versuche ich immer am Wochenende, wenn ich zu Hause bin, ein bisschen mitzuhelfen. Und Milch ist voll mein Ding.
Milch ist voll mein Ding. Das ist schon mal eine schöne Aussage. 500 Kühe für die Leute, die sich jetzt in so Ställen nicht auskennen. Ist das eher viel? Ist das eher wenig? Geht's noch größer?
Also ich würde sagen, das ist schon eher ein größerer Stall. In Niedersachsen liegt die durchschnittliche Größe der Milchviehbetriebe ungefähr bei 132 Kühen. Dementsprechend sind wir schon ein bisschen größer.
Okay.
Und wie ist jetzt die Lage bei euch? Wir haben ja gerade eben über die Preise geredet. Wie geht's euch?
Also noch geht's uns ganz gut, aber es ist natürlich, Maya hatte schon die 42 Cent in den Raum geworfen, die wir eigentlich bräuchten. Bei uns ist es so, dass wir von unserer Molkerei aktuell 40 Cent bekommen. Und da macht man sich natürlich schon Sorgen, wie das weitergeht. Ja, also wir haben letztes Jahr im August auch eben 55 Cent für die Milch bekommen ungefähr. Das sind dann 15 Cent, wer rechnen kann. Und wenn man sich das hochrechnet, sind das bei uns im Monat fast 70.000 Euro, die da fehlen im Gegensatz zum August. Also die Milchpreise sind ja langsam weniger geworden. Aber die 15 Cent, die wir jetzt als Unterschied haben, das sind ungefähr 70.000 Euro, vielleicht sogar ein bisschen mehr.
Im Monat,
die uns fehlen. Das ist, ich meine, wir haben natürlich auch eine große Milchmenge, vielleicht ein bisschen mehr als die meisten Betriebe, aber das macht schon was aus.
Mhm. Und wie viel Arbeit steckt jetzt in einem Liter Milch für euch, damit man das mal so ein bisschen versteht auch, welche Kosten ihr da im Hintergrund alle habt?
Naja, das ist natürlich super viel Arbeit und es ist natürlich auch immer ein bisschen schwierig, das jetzt genau zu beschreiben. Aber wenn man sich so den typischen Tag eines Milchviehlandwirten vielleicht vorstellt, ich glaube, viele kennen das oder haben es schon mal gehört, der fängt natürlich früh an. Wir haben Melkroboter, das entzerrt das ein bisschen, aber ich würde sagen, für die meisten Landwirte fängt der Tag schon um 4-5 Uhr an. Auch bei uns startet der erste morgens um kurz vor 5 mit Füttern und dann geht der Tag auch mindestens 12 Stunden auf so einem landwirtschaftlichen Betrieb. Natürlich auch mit Pausen, aber da ist schon eine Menge Arbeit. Es ist natürlich ein Knochenjob, jetzt gerade ist draußen kalt, da merkt man das natürlich auch.
Kulak, du warst auch schon mal morgens mit dabei, ne?
Stand's das auch stimmt. Schon ja, deswegen wollte ich gerade fragen, habt ihr so ein Milchkarussell?
Oder? Nee, wir haben Roboter.
Das ist noch was anderes.
Melkroboter, genau. So. Bei uns muss da keiner mehr stehen, das macht die Maschine.
Also alles schon mechanisiert und automatisiert mit Robotern. Du hast ja vorhin gehört, ich habe gesagt, ich stehe drauf, wenn die Milch günstig ist. So, erstmal. Ja. Hast du mich deswegen, weil ich ja dafür sorge, dass du im Monat 70.000 Euro Schulden machst? Oder?
Nein, auf gar keinen Fall hasse ich dich dafür. Ich bin ja auch Studentin und dann, wenn man einkaufen geht, guckt man natürlich auf den Preis. Ich glaube, das ist einfach, liegt so in der Sache des Verbrauchers und der Verbraucher kann da vielleicht auch am Ende gar nicht so viel dafür. Ne? Der kann auch nicht sehen und der sieht eben vielleicht nicht, was da an Arbeit bei uns auf dem Hof hintersteckt. Also das ist auf jeden Fall nicht das Problem. Und auch die 70.000 Euro Schulden, das ist jetzt eine Zahl, die habe ich in den Raum geworfen, weil was vielleicht der Unterschied ist, um einfach mal den Unterschied darzustellen, was bei uns diese 15 Cent machen. Aber es heißt ja nicht automatisch, dass wir Schulden machen.
Ich weiß, ich habe da eben einmal ganz kurz dich unterbrochen, aber du kannst gerne nochmal weiter erzählen, welche Kosten ihr da im Hintergrund habt. Also wir haben jetzt gerade schon gehört, 8 Roboter müssen ja auch irgendwie bezahlt werden.
Die Roboter
werden.
Kosten auch Geld. Man der sagt Stall. Zum Beispiel als Vergleich, dass ein Roboter auch tatsächlich 2 bis 3 Cent mehr vom Kilo Milch kostet als eine Melkmaschine, hat aber bei uns dann den Vorteil, dass es vielleicht eine Arbeitserleichterung ist, also dass vielleicht Arbeitskräfte eingespart werden und eben die Arbeit an sich einfach leichter wird, was es für uns dann einfacher macht. Die Kühe brauchen natürlich Futter. Wir können zwar zum Teil unser eigenes Futter produzieren, aber Futterkosten gehören auch dazu. Und auch uns als Landwirten, wir merken die Steigerung der Energiepreise auch sehr doll. Also wie gesagt, Roboter sind zum Beispiel Maschinen, die Melkanlagen. Das muss natürlich auch alles betrieben werden. Auch unsere Trecker brauchen eben Sprit. Und genauso wie der Verbraucher merken wir diese Preiserhöhung, die es vielleicht seit der Corona-Pandemie gegeben hat, genauso auf den Höfen.
Ja, jetzt kann man mit Milch momentan nicht so richtig viel Geld verdienen. Was macht das so mit dir? Also stehst du dann morgens auf und denkst dir, eigentlich gehe ich heute wieder zur Arbeit in meinen Milchbetrieb und weiß, am Ende des Tages steht da wieder eine rote Zahl.
Naja, also es gibt ja diesen schönen Spruch, eine Kuh macht Mu, viele Kühe machen Mühe. Das würde ich mal unterschreiben und würde uns Landwirten und Milchviehhaltern der Job nicht Spaß machen, dann würden wir dafür nicht aufstehen. Also man macht diesen Job, weil man gerne im Stall ist, weil man draußen bei den Tieren ist, man dieses Landwirtschaft aus Leidenschaft, da steckt sicherlich auch viel dran. Dementsprechend mache ich natürlich den Job gerne. Die Frage ist natürlich, was es immer mit einem in einem selber macht. Wir haben viele Angestellte, also 500 Kühe kann man nicht alleine halten. Da haben wir 8 Arbeitskräfte ungefähr. Die müssen natürlich auch bezahlt werden. Und das sind schon so Dinge, da macht man sich Sorgen. Ich als junge Landwirtin mache mir natürlich Sorgen, wie sieht das in der Zukunft aus? Ja, also wenn wir jetzt mal kurzzeitig niedrige Preise haben, dann kann man da viel drüber hinwegsehen. Aber die Frage ist natürlich, wie sieht das langfristig aus? Was passiert in 2 Jahren, in 5 Jahren, in 10 Jahren, wenn ich oder einer meiner Brüder mal auf den Betrieb einsteigt? Das sind schon natürlich Dinge, die einem auch irgendwie Sorgen bereiten.
Und wenn du jetzt so auf das letzte Jahr schaust, was ist so deine Erklärung, warum der Milchpreis jetzt so stark gesunken ist? Was hast du für Möglichkeiten, darauf zu reagieren mit eurem Betrieb?
Also Professor Brümmer hat das ja schon ganz gut gesagt. Ich würde auch 2024 vielleicht sogar anfangen, da hatten wir die Blauzungenkrankheit. Die hat dafür gesorgt, dass ich glaube im Schnitt 3 bis 5% weniger Milch auf dem Markt war in Deutschland.
Kälber auch.
Genau, Kälber. Dadurch sind eben die Preise ganz doll in die Höhe gegangen.
Wir haben auch eine extra Folge dazu gemacht, wenn ihr dann nochmal reinhören wollt. Die ist wirklich ganz spannend. Verlinken wir euch nochmal in den Shownotes.
Genau. Und jetzt ist eben, sind wir, würde ich sagen, im Jahr 2025, da hatten wir sehr, sehr gute Ernten. Ja, und die Ernten sind super wichtig, auch was Milchleistung,
Futterqualität
ausmacht. Und wir haben sozusagen dieses große Blauzungenloch überwunden. Blauzungen hat auch dafür geführt, dass die Kälber sozusagen jetzt alle 2026 gleichzeitig kamen, die Kühe alle mit einer guten Milchleistung gestartet sind. Und dementsprechend kam es eben zu einem großen Überangebot. Ich glaube, das waren in Niedersachsen so zwischen 6 bis 8%, die mehr auf dem Markt waren im Gegensatz zum Vorjahr, was es natürlich super schwierig macht, für die Molkereien dann die Milch auch loszuwerden.
Mhm. Jetzt hat aber Professor Brümmer ja gesagt, dass er nicht damit rechnet, dass die Preise jetzt in Zukunft wahnsinnig nach oben gehen. Was macht dir denn Hoffnung, dass du mit deinem Betrieb da wieder Geld verdienst demnächst?
Rücklagen sind natürlich das eine, also die Milchpreise mit 55 Cent waren auch so, dass man damit Geld verdienen könnte und da ist natürlich immer, also ist alles betriebsindividuell, was ich hier sage, das muss man natürlich auch noch ein bisschen unterscheiden und das ist natürlich was, wo man die ersten Monate drauf zurückgreift. Man darf auch nicht vergessen, wir hatten jetzt die Wintermonate, da ist das Futter eingefahren, die Kosten sind vielleicht über die Monate selber nicht so hoch, aber jetzt steht dann natürlich das Frühjahr, wir müssen düngen, wir müssen ernten vor der Tür, wo die Kosten dann wieder steigen. Also erstmal könnten wir vielleicht unsere Rechnung zahlen und jetzt wird es für viele Betriebe, würde ich mal behaupten, so langsam knapp. Dann ist natürlich eine Möglichkeit, Kosten zu senken, was aber bei uns leider nur sehr begrenzt möglich ist. Ja, das darf natürlich nicht auf Kosten des Tierwohls gehen oder. Das heißt, man kann gucken zum Beispiel, wo habe ich kleine Kostenstellen, kann ich irgendwo günstigeres Futter kaufen oder. Und was eben möglich war, ist, viele Molkereien biegten das an, dass man ähnlich wie an der Börse sich die Milchpreise absichern kann. Heißt, man konnte ab Sommer vielleicht vermuten, dass die Milchpreise doll steigen und dann kann man schon gewisse Mengen vorverkaufen. Das waren auch so Dinge, die man machen kann. Und ansonsten, ja,
Daumen drücken.
Daumen drücken und hoffen, dass bessere Zeiten kommen.
Welche Möglichkeiten haben denn eigentlich einzelne Milchviehbetriebe, so wie deiner, Lotta, das Milchangebot zu verknappen? Also könntest du das überhaupt machen oder ginge das gar nicht?
Das ist super schwierig. Also wir können nicht sagen, Preise sind gerade schlecht und sie sind vielleicht noch ein halbes Jahr schlecht, also lassen wir den Stall leer. Wir haben unsere Kühe und die leben auch ein paar Jahre länger und eine Kuh kalbt das erste Mal mit 2 Jahren und dementsprechend müssen wir sozusagen 2 Jahre im Vorher schon unsere Kühe großziehen, bevor sie überhaupt Milch anfangen zu geben. Dementsprechend können wir das nicht so einfach machen. Also es gibt natürlich so Überlegungen, dass man vielleicht weniger Kraftfutter füttert oder so, aber ich habe ja vorhin schon gesagt, dass vielleicht so der Markt nicht funktioniert. Also am Ende will ja jeder Betrieb selber sich optimieren und das Beste rausholen. Und Milch ist, wie gesagt, ein Weltmarktprodukt. Das heißt, nur weil ich jetzt meine Menge reduziere, machen das nicht alle anderen Betriebe. Die freuen sich vielleicht, dass ich das mache. Und in der Welt wird das erst recht nicht gemacht. Dementsprechend ist das bei der Milch leider nicht so einfach.
Ja, ich bewundere ja auch immer an euch Landwirten, mit welcher Gelassenheit ihr auch solche Krisensituationen dann auch übersteht. Jetzt frage ich mich, du fährst mit deiner Milch zur Molkerei. Die kauft dir das ab, den Liter.
Schon falsch.
Oder okay, also ich fange anders an. Also du verkaufst deine Milch an eine Molkerei, ne?
Genau.
So, und die gibt dir einen gewissen Preis für den Liter. Dann will die ja was verdienen und verkauft das Produkt dann weiter teurer an den Einzelhandel. Der schlägt auch nochmal was drauf, verdient auch nochmal was und dann kommt die Milch am Ende so für 1,10 Euro, 1,20 Euro bei uns im Tetrapack im Supermarkt.
Ich habe heute gesehen, dass es sogar noch günstiger.
Oder noch günstiger.
Ja, 99 Cent oder so. Ne?
So, ärgerst du dich nicht manchmal über die beiden Zwischenhändler beziehungsweise über die beiden Akteure, die Molkereien und die Einzelhändler, weil die kassieren ja auch nochmal richtig ab.
Ja, ich würde sagen, ich ärgere mich besonders über einen von beiden.
Ah,
die Molkerei, genau, die Molkerei, das hatte auch Herr Brümmer schon angesprochen, sind hier bei uns oft genossenschaftlich organisiert. Und das heißt, wir als Lieferanten, uns gehört, kann man sogar fast sagen, vielleicht, um das mal ganz leicht runterzubrechen, ein Teil davon. Ja, also im Vorstand sitzen nicht irgendwelche Leute, sondern es sind gewählte Landwirte und die finden wir eigentlich ganz gut. Die Genossenschaft hat das Ziel, das Geld auch an uns weiterzugeben. Also die macht dann nicht sonst was an Gewinn und steckt sich alles in die eigene Tasche. Aber als Landwirt hat man oft das Gefühl, dass vielleicht der Lebensmitteleinzelhandel, wenn ich es LEH abkürze, Entschuldigung, dass die vielleicht ein bisschen mehr draufschlagen. Es gab jetzt ja auch vor kurzem so einem von der Monopolkommission ein Blatt, die das Ganze mal untersucht haben, wie die Konzentration in der Landwirtschaft ist. Und die Molkereien, die haben am Ende 4 große Leute oder Abnehmer. Das sind dann Lidl, Aldi, Rewe, Edeka, die uns eben so bekannt sind. Und das Problem ist, wenn sie das Milch ein Weltmarktprodukt ist, das heißt, die müssen nicht die deutsche Milch kaufen von uns Landwirten. Und wenn die Molkereien eben nicht auf den Preis eingehen, dann sagen sie, dann gehen wir halt nach Polen, da ist es vielleicht günstiger und können aber auch genauso gut aus Asien, den USA oder sonst wo Milch und Käse importieren.
Das heißt, ihr seid denen im Prinzip ausgeliefert?
Also ja, genau.
Das hatten wir schon einmal gesagt, es braucht ja eigentlich diese 42 Cent, aber was bräuchtest du, um wirklich auch so fortschrittlich zu arbeiten, zu investieren, damit ihr nach vorne schauen könnt?
Das ist natürlich auch immer eine Frage, die vielleicht ein bisschen schwierig zu beantworten ist. Ich glaube, grundsätzlich braucht man erstmal die Einstellung, dass man auch an die Branche und an die Milch glaubt. Das haben wir. Also wir wollen gerne noch weiterarbeiten und trauen uns auch. Und dann ist es natürlich immer eine Sache der Größe der Investitionen. Es gibt immer Investitionen, die muss man machen. Zum Beispiel, was uns zu Hause auf dem Betrieb sehr wichtig ist, dass wir weiter in Tierwohl, in unsere Ställe investieren, dass wir da immer auf dem neuesten Stand bleiben und nicht irgendwann ganz große Summen haben. Aber es ist schon so, dass aktuell das Geld nicht da ist, dass man eben sich vielleicht einen neuen Trecker kauft. Dann fährt man lieber noch 2-3 Jahre weiter mit dem alten Trecker, auch wenn der vielleicht schon ein paar mehr Reparaturen hat. Und dann ist natürlich auch die Frage, was jeder Betrieb für sich selber entscheiden muss. Möchte ich jetzt aus meinen Rücklagen investieren oder bin ich eben mutig und gehe zur Bank und nehme einen Kredit auf? Dementsprechend ist die Frage, würde ich sagen, sehr, sehr komplex zu arbeiten oder zu beantworten. Aber das Wichtigste ist eben, ein bisschen an die Milch zu glauben.
Ja, jetzt ist der Glaube das eine. Was würdest du dir für die Zukunft wünschen, was die Milchpreise angeht? Hast du da so eine Idee? Was würde dir dein Leben, deine Arbeit einfacher machen?
Naja, schön wäre natürlich immer, wenn die Milchpreise hoch sind. Für mich ist immer wichtig, dass sie kostendeckend sind und wie gesagt, das Geld da ist, dass ich auch investieren kann. Da ist natürlich, der Verbraucher spielt immer eine sehr große Rolle, weil der am Supermarktregal eben am Ende entscheidet, was gekauft wird. Zum Beispiel frage ich mich immer, warum muss die irische Butter gekauft werden? Warum kann ich nicht auch einfach die deutsche Butter kaufen? Dann können wir den Markt hier in Deutschland und vor allem ja unsere deutschen und heimischen Landwirte unterstützen. Wer mag, kann natürlich auch regional bei den Landwirten selber kaufen. Und ansonsten hoffe ich einfach auf die Unterstützung der Politik. Wie gesagt, Milch ist ein Weltmarktprodukt und woanders kann man zum Teil günstiger produzieren. Und das muss natürlich irgendwie ausgeglichen werden, dass eben nicht aus Nachbarländern, Drittstaaten, von weit weg irgendwann viel günstiger produzierte Milch zu uns in die EU, nach Deutschland kommt und hier verkauft wird.
Macht ja auch ökologisch keinen Sinn, ne? Wenn die ganzen Transporte dann auch noch irgendwie CO2 ausstoßen oder sowas. Ne?
Ja, ich denke jetzt nochmal an die Nachricht, die ich ganz zu Beginn einmal vorgelesen habe von einem Hekti, die ja sich so auch über die schwankenden Preise aufgeregt hat und dann bei den Niedrigpreisen irgendwie Angst hat, dass die Kühe, ihre Worte waren, ausgesaugt werden. Wenn jetzt der Milchpreis so niedrig ist, wie doll leidet das Tierwohl darunter?
Das Tierwohl darf natürlich nie darunter leiden. Das ist gar keine Frage. Und ich habe das ja schon gesagt, also das Wichtigste ist, dass es den Kühen im Stall gut geht. Die brauchen genug zu fressen, die kriegen genug zu fressen, die müssen versorgt werden. Unsere Angestellten oder auch wir als Landwirte selber müssen uns weiterhin drum kümmern. Und das sind natürlich Sachen, die leiden auf gar keinen Fall. Dann sind es eben eher Investitionen wie der neue Trecker, der nicht gekauft wird. Da können wir alle gut drauf verzichten. Aber man muss es auch immer so verstehen, unsere Kühe sind unser Kapital. Nur eine gesunde Kuh, nur eine zufriedene Kuh gibt Milch. Und gerade in den Zeiten, wo die Preise eben sehr niedrig sind, ist dann vielleicht auch die Menge etwas, was uns ein bisschen Geld gibt. Und wie gesagt, nur eine gute und gesunde Kuh kann auch viel Milch geben. Dementsprechend sind unsere Kühe gerade in schwereren Zeiten umso wichtiger, besonders wichtig und unser Kapital.
Ich weiß, 30 bis 40 Liter kann eine Kuh geben. Ist das bei euch auch so, dass die Maximalmenge?
Ja, aber eine Kuh kann auch mehr Milch geben.
Wirklich?
Also, ja.
Hast du so eine Prachtkuh, die noch mehr kann?
Ja. Also es gibt viele Kühe, die auch 60, 70 Liter mittlerweile geben. Also es sind eher Einzelfälle, würde ich sagen. Genau.
Ich war ja tatsächlich auch mal einen Tag lang auf einem Milchviehbetrieb und konnte mir das wirklich angucken. Und du kennst mich. Ich bin ja auch der Massentierhaltung eher kritisch gegenüber eingestellt, aber ich konnte mich da wirklich, und ich lege dafür meine Hand ins Feuer auf dem Hof, dafür davon überzeugen, dass den Tieren dort augenscheinlich gut geht. Ich bin jetzt kein Tierarzt, aber die Bauern und Landwirte haben ja ein Interesse daran, dass den Tieren gut geht, weil nur eine gesunde Kuh ist auch leistungsfähig und gibt Milch. Und nach allem, was ich da gesehen habe, passen die schon darauf auf. Jetzt kann man natürlich grundsätzlich über die Frage streiten. Ist es vernünftig? Also gerade mit Veganern sind wir da auch immer im Austausch.
Jetzt machst du dann ein ganz neues Fass.
Ja, das wollen wir jetzt nicht machen. Mhm. Jetzt kann man grundsätzlich darum streiten. Ist das im Sinne des Tierwohls, was die Kälber angeht und was die Trennung von Müttern und Kälbern, das diskutieren wir irgendwann an anderer Stelle mal. Aber das
reißen wir auch ja immer wieder an.
Ja.
Und zum Thema gesunde Kuh, auch die Milch wird ja nochmal getestet nach Keimzahlen und nach anderen Werten, also die wird einem auch nur abgenommen von einer gesunden Kuh.
Hm. Ja, vielleicht nochmal ein Tipp, du hast es gerade schon gesagt, für mich als Verbraucher, also ich soll keine irische Butter kaufen, das ist das eine. Ich frage mich immer, wo kann ich eigentlich an der Milchpackung sehen, dass das Milch aus Deutschland ist, dass das Milch aus der Region ist? Gibt es da eine Möglichkeit?
Ja, also Milch aus der Region ist immer schwierig, dazu müsste man schon fast wissen, welche Molkerei in der Region ist, und dann stehen da hinten so kleine Kürzel drauf. Das ist aber für den Verbraucher, so würde ich sagen, sehr, sehr schwer herauszufinden. Aber auf jeder Packung steht drauf, wo die Milch herkommt, also aus welcher Molkerei, und da lässt sich schon herausfinden, ob die aus Deutschland kommt. Und auf der ein oder anderen Milchverpackung findet sich sogar heutzutage schon ein Siegel. Ich glaube, das nennt sich Gutes aus deutscher Landwirtschaft. Ist ein Trecker, der über deutschen Boden mit deutscher Flagge fährt, und daran kann man sich auf jeden Fall sehr sicher sein. Es gibt zum Beispiel die deutsche Markenbutter, das ist meistens ja sogar die billigste Butter, aber sie kommt eben aus Deutschland. Also ich glaube, wenn man sich da leicht und ein bisschen mit beschäftigt, kann auch der Verbraucher das herausfinden. Aber so direkt regional, das wird tatsächlich schwierig. Da ist vielleicht dann auch der LEH oder die Politik irgendwann nochmal in der Pflicht, das zu ändern. Aber Regionalität ist zum Beispiel auch ein Begriff, der nicht mal definiert ist.
Mhm. Der ist nicht geschützt, genau. Das kann jeder Lebensmitteleinzelhandel für sich selbst definieren.
Ja, und ich empfehle immer mal einen Ausflug im Urlaub in den Supermarkt, wenn man mal zum Beispiel im Mittelmeerraum mal in den Supermarkt geht und da einen Pfund Butter kauft, das ist richtig teuer. Also da kostet ein Stück Butter manchmal 4 Euro oder 4,50 Euro. Dagegen ist 1 Euro hier in Deutschland wirklich preiswert.
Aber an dieser Stelle möchte ich gerne mal unsere Hektis loben. Also genau das wollen wir ja mit diesem Podcast erreichen, dass man vielleicht auch mal ein bisschen sich hinterfragt, sein Einkaufsverhalten hinterfragt, was habe ich eigentlich damit auch für einen Hebel auf die Landwirtschaft, und dass uns hier dann auch noch eine Hekti schreibt und ihre Sorgen oder Gedanken dazu teilt, woraus wir dann eine ganze Folge machen. Das ist ja genau das, was wir ja erreichen wollen. Und wie ich finde, konnten wir jetzt ja auch genau hören, was da hilft.
Absolut. Ja, vielen Dank, Lotta, dass du uns mal mitgenommen hast auf deinen Hof und in deine Gefühlswelt, was so die Milchpreise mit dir und deiner Arbeit und deine Einstellung zu deiner Arbeit machen. Dankeschön dafür.
Danke, dass ich hier sein durfte.
Soll ich mal ein kleines Fazit ziehen, was ich so mitgenommen habe heute?
Unbedingt.
Also, ich habe festgestellt, dass Milchpreise auch mit internationalen Märkten zu tun haben. Ich habe festgestellt, dass der Einzelhandel einen großen Einfluss darauf hat, was am Ende bei den Milchbauern ankommt. Aber dass wir Verbraucher auch so einen gewissen Einfluss haben, indem wir durch unser Einkaufsverhalten auch dafür sorgen können, dass jetzt zum Beispiel irgendwie einheimische Produkte gefördert werden. Und dass man mit ganz schön krassen Summen operiert, auch mit Summen, die einem erstmal Angst machen, aber dass man da als Landwirt auch gelassen bleiben muss und auf bessere Zeiten hoffen muss.
Und ich habe mitgenommen, man sagt uns Landwirten ja immer nach, dass wir uns so gerne beschweren. Und hier sitzt eine taffe junge Landwirtin, bei der man auch rausgehört hat, die schlechten Phasen gehören auch irgendwie dazu. Davor war ja auch eine gute. Und ich spüre ganz, ganz viel Leidenschaft und einen Willen. Oder sie selbst hat ja Hoffnung auch gesagt oder der gute Glaube daran. Und ich glaube, dass das auch immer einen guten Betrieb ausmacht, dass man an ein positives Ende immer glaubt und sich demnach auch danach ausrichtet. Aber wie gesagt, auch hier wieder unser Fähnchen an die Verbraucher. Denkt nach beim Einkaufen, was ihr da einkauft.
Ja, und vielleicht mal die Frage so an euch. Nehmen wir mal an, in einer perfekten Welt würde euer tatsächlich bezahlter Milchpreis auch fairer an die Landwirte weitergegeben werden. Wie viel wärt ihr bereit, für einen Liter Milch zu bezahlen? Also nehmen wir mal an, also ich wäre ja bereit, sagen wir mal so, für einen Liter auch 1,50 Euro zu bezahlen, wenn ich wüsste, Lotta würde dafür auch mehr abbekommen und es würden sich nicht wieder die Einzelhändler so die Hälfte davon unter den Nagel reißen. Das wäre meine Bedingung. Wie viel wärt ihr bereit zu zahlen?
Schreibt es uns an 63hektar@ndr.de.
So, und wenn ihr noch mehr Interesse habt an diesem Thema Milchpreise und wenn euch noch andere Schicksale interessieren, dann empfehle ich euch die Sendung WDR Lokalzeit, denn die haben eine junge Milchbäuerin begleitet. Die heißt Leonie und die wird in dieser Folge von WDR Lokalzeit Landschaft mal porträtiert. Also wenn ihr nicht nur hören wollt, sondern auch gucken wollt, wie Milchviehbetriebe mit den Milchpreisen umgehen, dann guckt da gern mal rein. Es ist wirklich spannend. Den Link gibt's natürlich wie alles auch in den Shownotes.
Hektier Post.
Uns hat Matthias geschrieben. Hallo ihr beiden, ich bin Matthias aus Unterfranken und ich bin auch gelernter Landwirt und besitze keinen eigenen Hof. Ich habe noch eine Anmerkung zur Folge 67. Die hieß ja, kein Erbe, kein Hof, wie gelingt der Einstieg in die Landwirtschaft? Und wir haben da so ein paar Tipps gegeben. Ihr habt noch eine wesentliche Möglichkeit vergessen zu erwähnen, an einen Hof zu kommen, und zwar über die Liebe. Man kann sich ja einfach in einen Landwirt oder in eine Landwirtin verlieben und so an einen Hof kommen. Gibt ja eine Menge Bauersuchtfrau-Portale im Internet. Und ich schmunzel jetzt, weil als wir uns auf die Folge vorbereitet haben, dann hatte mir meine Community auch schon geschrieben, Mensch, man kann doch einfach sich in einen Landwirt verlieben und man lernt ja jemanden im Studium kennen oder während der Ausbildung im Melkstand oder. Aber ich finde, das ist kein Tipp, den man jemandem mitgeben kann, oder? Also ich kann den Tipp verstehen, der darf hier auch gerne einmal erwähnt sein, aber es bringt mich dann doch zum Schmunzeln.
Ich fände es lustig, wenn man so zur Landwirtschaftskammer geht und dann sagt, ja, ich habe mir überlegt, ich weiß schon, wie ich an einen Hof komme. Ich verliebe mich einfach. So, haben Sie eine Liste mit Leuten, die vielleicht auch sich verlieben wollen? Zack, zack, los geht's. Aber es ist irgendwie süß, finde ich.
Ja. Am liebsten würde ich jetzt hier schon sammeln. Gibt es hier irgendjemanden, der sich verlieben möchte? Meldet euch an 63hektar@ndr.de. Vielleicht finden wir unter den Hektis welche, die sich auch verlieben wollen.
63 Herzen, der Dating-Podcast hier von NDR Niedersachsen. Das war's für heute. War tierisch spannend, fand ich. Wir haben sehr viel gelernt und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei.
Ja, und ich hoffe, du läufst jetzt ein bisschen anders durch den Supermarkt mit ein paar mehr Gedanken, außer Geld ist geil.
Absolut. Ich werde an der Kasse sagen, ich bezahle statt 1 Euro 1,50 Euro, aber das Geld geht garantiert an Lotta.
So, mal gucken, was sie dann sagen. Tschüss, bis zum nächsten Mal.
Bis dann.
63 Hektar.
Der Landwirtschaftspodcast von NDR Niedersachsen.
Mit Andreas Kuhlage
und Maja Moritz.
Yeah.